Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 81 des Freelancer-Podcasts. Heute zum Thema SEO bei Freelancern bzw. für Freelancer-Websites. Wir haben einen vielleicht euch noch bekannten Gast. Der ist nämlich, hat glaube ich den Rekord jetzt aufgestellt für im Freelancer-Podcast zu Gast sein. Bei uns ist Eike Kewitz. Moin Eike.
Moinsen.
Hi, willkommen zurück, muss man ja sagen.
Ja, ich gehöre schon zum Stammelinventar.
Genau, du bist hier der Texter-SEO-Experte jetzt für den Podcast.
Yeah. Und,
magst du dich nochmal kurz vorstellen für alle, die dich nicht mehr in Erinnerung haben?
Oder alle, die die letzten zwei Folgen nicht gehört haben.
Wer auch immer, also lebt ihr auf dem Mond oder?
Genau. Ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Eike, ich arbeite als freier Werbetexter in Hamburg und ja, unterstütze Unternehmen dabei, die Online-Kommunikation zu verbessern, sichtbarer zu werden, die Angebotskommunikation zu verbessern, damit mehr Leute kaufen und so weiter und so fort. Dieses ganze Gebilde, was man als Texter so machen kann.
Genau, das war jetzt so ein bisschen das Hamburger Understatement gerade, weil Eike ist so ein bisschen das Paradebeispiel für eine, würde ich sagen, erfolgreiche Freelancing-Selbstständigkeit, oder? Also
sagt ihr.
Sagen wir, genau. Also wenn du das von dir selber sagen würdest, würde das ja auch schon wieder, ja, das ist immer so, sich selber so als auf so ein Podest zu stellen, ist was anderes, als wenn es andere sagen. Ich nehme das zumindest so wahr. Vielleicht schönigst du aber auch einfach deine Social-Media-Posts komplett, oder?
Nein, ich bin da todehrlich.
Genau, das habe ich mir gedacht, deswegen, du bist ja quasi durchgehend ausgebucht fast, hast namhafte Kunden, du hast eine gute SEO-Platzierung, was der Grund ist, warum wir dich hierfür eingeladen haben, weil wir eben darüber sprechen wollen, wie man seine eigene Website, seine Freelancing-Website auf Seite 1 kriegt. So werden wir den Titel irgendwie nennen, damit das möglichst viele klicken. Wir sind ja bei Ehrlichkeit, Eike.
Clickbaiting!
Genau, ich meine, das ist ja auch das, worüber wir sprechen werden, von daher ist das ja legitim, aber ja, das ist so ein bisschen deine Story jetzt nochmal aus meiner Sicht sozusagen. Du hast in den letzten Folgen, vielleicht wer die noch nicht gehört hat, schon mal erzählt, wie du Freelancer geworden bist. In der ersten Folge, würde ich sagen, war das so ein bisschen das Thema. Ja. In der zweiten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du deinen Umsatz so hoch bekommen hast, wie er denn dann war. Ich glaube, da haben wir auch irgendeine Zahl in den Titel geschrieben, das war sehr reißerisch. Ja, jetzt in dieser Folge sprechen wir mit dir mal so ein bisschen darüber, wie du es eigentlich geschafft hast, mit deinem, mit dem Wort Texter auf Platz 1 zu kommen der Google-Suchergebnisse. Weil du bist, wenn du zum Beispiel in Hamburg suchst, kommst du sofort als an erster Stelle. Wenn du, glaube ich, Lukas hat das eben mal ausprobiert, woanders suchst, dann ist das nicht Platz 1, aber zumindest Seite 1, glaube ich, oder so.
Also habe ich jetzt auch, ja, also muss man halt sehen, also anders zu anders ist ja immer die lokale Suche, die da einfach so ein bisschen alles zerhaut.
Genau, aber du überwachst ja die Keywords auch selber und kennst wahrscheinlich deine Position alle ganz genau.
Ziemlich genau, ja. Ich habe die lokale Suche nicht abgebildet, also ich habe jetzt hier nicht für jede deutsche Stadt irgendwie einen Ranking-Faktor definiert, sondern habe einmal das Texter Global Keyword überwacht für ganz Deutschland und einmal natürlich die Hamburger Rankings. Mhm. Und man kann schon sagen, in der lokalen Suche hier in Hamburg bin ich ziemlich gut platziert, habe ich, glaube ich, 15 Keywords überwacht und alle sind in der Top 10, habe ich jetzt gerade heute gesehen. Sehr schöne Entwicklung auf jeden Fall und bei Deutschland hakt es noch ein bisschen. Aber auch da, es klingt jetzt gerade wie so eine Wetteransage, ne? Aber auch da sieht das sehr, sehr gut aus und die Tendenz ist weiter zu hohen Temperaturen.
Genau, ihr sucht jetzt alle einfach mal nach in eurem Browser. Macht mal Pause, drückt mal auf Pause oder macht das jetzt nebenbei, wenn ihr multitaskingfähig seid. Und gebt mal in euren Browser ein Texter, einfach nur Texter. Und schaut mal, ob ihr Eike findet unter dem Label Ape Content, bist du ja unterwegs. Hast du, glaube ich, eben gar nicht gesagt, ne? Da findet man dich und apecontent.de ist das dann wahrscheinlich einfach, ne?
Genau.
Ja. Und schaut mal, ob ihr ihn findet und klickt mal einfach dann drauf, wenn ihr ihn findet, damit sein Ranking, ne? Die wollen wir hier gleich mal ein bisschen.
Schön nochmal die Rankings pushen, dann kann ich morgen, nachdem das hier ausgestrahlt wurde, schön sehen, wie sich das alles verändert hat.
Und dann schön 30 Minuten auf der Seite.
Also nicht alle abspringen gleich wieder, ne? Schön auf der Seite bleiben.
Richtig. Lest euch mal durch, was Eike so alles macht und so. Nee, genau, aber dass man so ein bisschen mal als Hörer jetzt ein Gefühl dafür bekommt, warum wir dich eigentlich eingeladen haben zu dem Thema, weil du bist ja jetzt nicht so der klassische SEO, sondern du bist ja SEO-Texter. Genau. Ist nochmal was anderes, ne?
Auch, also ich würde mich nicht als SEO-Texter bezeichnen, einfach aus dem Grund, dass SEO-Texter nicht immer Qualität abliefern.
Ach
Ich sage
so.
einfach, ich bin Texter und ich konzentriere mich auch auf die technische Optimierung, also auch nicht nur SEO, sondern halt auch responsive Content zu machen, also für mobile Endgeräte extra Content zu schreiben und AB-Testing, solche Geschichten. Also da geht eine ganze technische Palette im Hintergrund mit ab und SEO ist halt ein Teil davon, auch ein sehr wichtiger Teil, also das würde ich auch gar nicht bestreiten. Das ist auch immer das Erste, wonach Leute fragen.
Welche Elemente
Ja,
sollten Freelancer
genau.
auf ihrer Website?
Eike, welche Elemente sollte man als Freelancer denn deiner Meinung nach auf der Webseite haben, damit man, sagen wir mal, so ein Gesamtpaket mitbringt? Ich meine, du gestaltest ja auch irgendwie ein Konzept in Sachen Text. Was würdest du sagen, sollte irgendwie auf der Webseite nicht fehlen? Sowas wie Kundenbewertung oder so eine Über-mich-Text?
Also ich würde alles draufpacken, was verkauft. Ganz einfach und ganz kurz, weil das im Grunde musst du überzeugen als Freelancer. Da kommen Leute auf deine Seite, die ich noch nicht kenne, die im Grunde eine Leistung suchen, idealerweise halt über Google oder über andere Suchmaschinen und Plattformen vielleicht sogar auch. Und dann musst du sie halt überzeugen und du musst ein bisschen in das Thema einführen. So mache ich das zumindest so. Also ich führe in das Thema ein, dann mache ich so ein paar Bullet Points, was die Leute bei mir haben. Einfach darstellen, die Benefits, was hat man davon, wenn man mich jetzt bucht? Und dann gehe ich bei mir weiter mit Kundenbewertungen, dann komme ich zu den Leistungen, wie das Ganze alles funktioniert, was da enthalten ist, dann gehe ich nochmal auf Arbeitsproben, dann passiert dann noch was mit über mich tatsächlich auch. Und unten drunter dann noch ein paar häufig gestellte Fragen, weil man dann doch immer wieder Anrufe kriegt mit den gleichen Fragen und man dann irgendwann das nicht mehr alles beantworten möchte. Mittlerweile kriege ich diese Anrufe tatsächlich nicht mehr, weil ich diese Fragen auf der Website stehen habe. Und auch das wirkt sich dementsprechend verkaufsfördernd aus. Also Hauptsache der Kunde ist oder der potenzielle Kunde ist sehr gut beraten, würde ich jetzt sagen, so als
Ja.
Prädikat am Ende. Und das ist es dann im Grunde auch, ja.
Aber würdest du sagen, es gibt irgendwie Texte oder Elemente auf der Webseite, die nicht fehlen dürfen? Sei es irgendwie, dass man bestimmte Sachen auch bei der Überschrift irgendwie beachten soll? Oder gibt es da Tricks, wo du sagst, okay, baue auf jeden Fall den und den Inhalt auf der Webseite ein? Das ist für Suchmaschinen besonders förderlich?
Ah, okay. Ja, also im Grunde musst du natürlich reingehen mit der Suchmaschinenoptimierung komplett. Also wenn du den Text schreibst, ich mache das persönlich mit der WDF-IDF-Optimierung, heißt, du hast ja, nee, ein Fokus-Keyword oder auch mehrere. Ich habe jetzt halt 15 Fokus-Keywords auf meiner Website. Und dann gehst du rein in die Analyse und baust im Grunde Wörter in den Text ein, so in etwa wie bei der Keyword-Density damals, vor ein paar Jahren noch, die rund um dieses Fokus-Keyword relevant sind. Also diese Wörter sind auf anderen sehr gut platzierten Websites vorhanden und du selber versuchst im Grunde dich daran zu pirschen, die in gewisser Weise zu überholen. Soll es aber auf gar keinen Fall genau die gleiche Dichte dieser Wörter in dem Text haben, weil dann bist du einfach durchschnittlich und genauso wie die anderen. Also du musst halt versuchen, immer wieder verschiedene Perspektiven rauszufinden. Wie könnten Kunden dein Angebot beurteilen von außen? Was ist denen wichtig? Und auf all diese Punkte gehst du am Ende ein. Und das ist für SEO unglaublich wichtig, aber eben halt auch für den Verkauf an sich. Das hängt alles miteinander zusammen. Das ist nicht, dass du sagst, ich schreibe jetzt ein paar Texte, die irgendwie verkaufsfördernd sich auswirken sollen und dann mache ich SEO, sondern du machst immer beides zusammen. Und ja, was dann können wir jetzt ganz tief ins Detail reingehen, wenn du halt dann am Ende sagst, was muss in den Headlines zum Beispiel drinstehen, wie muss ich mich mit Keywords verhalten. Ich selber mache das so ein bisschen nach Gefühl einfach und guck, wie sich das am Ende auswirkt. Heißt, ich stecke viel Zeit in die Website und manchmal wirken sich Sachen gut aus, manchmal auch nicht so gut. Das sehe ich dann immer in den entsprechenden Werten am nächsten Tag oder meinetwegen auch nach einer Woche. Und ja, ich mache so eine Mischung, sage ich mal, aus reiner Keyword-Density, indem ich einfach bestimmte Stichworte mit in den Text reinpacke, und eben halt diese WDF-IDF-Geschichte, wo das auch kostenlose Tools gibt, meine ich zum Beispiel SEObility. Oder zumindest kostengünstige Tools, sagen wir es so, wo man das dann analysieren kann und verwenden kann.
Ich glaube, WDF IDF hat auch so eine eigene Webseite, ne, wo du, ich habe das mal gesehen, ich habe es auch mal ausprobiert. Da gibt es, glaube ich glaube, das heißt sogar wdfidf.de oder so. Da kannst du
Das
einfach.
weiß ich nicht, ob es diese Seite gibt, aber also da haben sehr, sehr viele Leute was zu geschrieben. Und ja, die einen machen es kompliziert, die anderen machen es sehr, sehr einfach. Und ich bin dann immer der Freund der einfachen Sachen. Und da ist auch wieder so ein Punkt für die eigene Webseite. Verliert euch einfach nicht in irgendwelchen Fachwörtern und in irgendwelchen Fachformulierungen oder so, sondern schreibt das immer wirklich so einfach wie möglich, damit es jeder Depp versteht. Das soll den Kunden überhaupt nicht abwerten oder dass sie doof sind oder so, sondern es wirkt sich jemand einfach unmittelbar auf die Verkaufszahlen aus. Wenn man das ganz einfach erklärt und dem Kunden immer wieder so kleine Häppchen hinlegt, die er so ein bisschen wegnaschen kann, das ist dann so die Formulierung von Karl Kratz, den ich immer sehr viel auf Konferenzen gerne zuhöre oder in Seminaren und der in Verkaufsförderung großartig ist. Ja, die Leute müssen es einfach verstehen, was sie da jetzt in Anspruch nehmen sollen oder kaufen sollen. Und das ist im Grunde schon der ganze Faktor. Wie gesagt, dann zählt eben diese ganze WTF-IDF-Geschichte damit rein. Das ist einfach auch zum Finden von Perspektiven, um zu gucken, was interessiert die Leute denn eigentlich? Und wonach suchen die? Und was machen andere Websites zu dem Thema? Und so weiter und so fort.
Ich glaube, macht es ja auch automatisch sympathischer, wenn man das so ein bisschen wie so ein Gespräch aufbaut, das man schon so oft geführt hat mit dem Kunden, das
Ja,
einfach
total,
genauso.
total. Das ist ein sehr schöner psychologischer Effekt auch, weil du so direkt dich an die Hand genommen fühlst und im Grunde gerne durch die Seite scrollst und so ein bisschen auch die positive Erwartung hast, was passiert als nächstes in dem nächsten Bereich? Wie werde ich da abgeholt und verstehe ich das alles? Und dann hast du dieses positive Erlebnis, ja, ich verstehe es. Und diese ganze gerade technische Geschichte mit den Texten, das ist ziemlich kompliziert, ziemlich komplex. Und wenn du das dann nicht einfach erklärst, oder meinetwegen auch ausführlich erklärst, auch wenn du es zu kurz machst, ist es irgendwie schlecht. Und wenn man dann irgendwie nur die halbe Seite davon beleuchtet am Ende. Und ja, das würde ich einfach jedem ans Herz legen, dass er da ja, das Gesamtpaket abliefert auch.
Wie würde ich denn jetzt rangehen an die Optimierung mit Keywords, also im Detail? Welchen Workflow habe ich da zu beachten?
Du musst natürlich erstmal eine Keyword-Recherche machen. Das ist ein eigener Bereich für sich. Das mache ich selber auch nicht als Leistung, sondern ja, also ich mache es jetzt ganz oberflächlich. Ich schaue bei Google Ads rein und in diesen Keyword-Planner und dann gebe ich irgendwie Texte ein, weil ich mir denke, ja, die Leute werden wohl nach Texte suchen und dann finde ich so ein bisschen die verwandten Keywords daraus. Also ich mache es wirklich ganz rudimentär. Du kannst aber auch eine riesige Analyse fahren und da habe ich einen befreundeten SEO zum Beispiel, der das macht und der da auch durchaus einen vierstelligen Betrag für so eine Keyword-Recherche aufruft am Ende. Das bringt dann aber auch weiter. Da guckt man sich noch die Konkurrenz mit an. Wie gesagt, was machen die? Wo kann man sich so ein bisschen dranhängen? Und wo kann man selber noch nach vorne pushen, was die anderen nicht machen vor allen Dingen? Also das ist der erste Schritt. Und wenn du die Keywords rausgefunden hast, dann musst du dir ein inhaltliches Konzept überlegen für die Webseite. Um ja einfach zu strukturieren, um strukturiert arbeiten zu können am Ende auch. Also nicht einfach drauf losschreiben, sondern sich vorab einfach überlegen, was will ich wo machen und warum? Und warum ist das sinnvoll für die Benutzerführung? Also wo erwartet der Kunde was? Und das ist dann auch ein Punkt, der im Nachhinein optimiert werden muss, immer wieder, indem du anguckst, wie verhalten sich die Leute auf meiner Webseite und wertetechnisch eben halt Verweildauer. Vielleicht sogar Mouse-Tracking oder irgendwie so etwas, dass man sehen kann, was haben die Leute wo auf meiner Seite gemacht und dann ziehst du die einzelnen Bereiche nach oben oder schiebst sie nach unten, je nachdem, wie relevant sie am Ende tatsächlich sind. Und das ist im Grunde der Prozess.
Ist vor allem ein sehr aktiver Prozess, oder? Also man sollte da schon öfters mal drauf schauen und beobachten, was passiert.
Ja, absolut. Also ich habe schon, ich glaube, mittlerweile über 100 Stunden in meine Webseite gesteckt und das lohnt sich auch. Auf Dauer, das ist nicht immer ein sofortiger Effekt, der dabei eintritt, sondern manchmal dauert das dann irgendwie ein halbes Jahr, bis sich Sachen entwickeln und bis man auch wirklich beurteilen kann, okay, das war eine Maßnahme, die hat sich gelohnt oder eine Maßnahme, die hat sich nicht gelohnt. Und da muss man dann auch keine Angst davor haben, irgendwas auszuprobieren und am Ende war es das nicht, sondern man hat die Zeit investiert und man ist immer Erfahrung weicher. Das ist dann auch so ein Punkt, wie betrachte ich diese ganze Geschichte.
Das heißt, wenn du die Keywords gefunden hast, ich glaube, um noch mal eine Sache einzuwerfen, dieses Keyword-Recherche-Tool von Google, da braucht man ja einen AdWords-Account für, oder?
Da braucht man einen AdWords-Account für, ja. Soweit ich weiß, ist der aber kostenlos. Also ich zahle da jedenfalls nichts für. Das kostet eben erst was, wenn du da Anzeigen schaltest. Und das musst du leider tun, um
Einmalig auf
die
jeden Fall,
vollen
ne?
Werte zu sehen am Ende. Sonst kriegst du immer nur so Bereichszahlen,
Ja.
von wegen, wie viele Leute suchen das? Ja, 100 bis 1000 suchen das. Das hilft dir nicht so wirklich weiter. Also wenn du dann irgendwie Anzeigen buchst, dann steht da tatsächlich auch irgendwie, suchen 800 Leute nach oder 400 Leute oder bei 1.000 bis 10.000 wird es dann noch lustiger, sind es dann tatsächlich nur 1.100 oder sind es 9.000 Leute, die danach suchen. Und die Anzeigen, das ist jetzt nicht so teuer. Da reicht das im Grunde schon, wenn du ein ganz, ganz geringes Tagesbudget angibst und dann ja, das vielleicht 2-3 Tage laufen lässt und dann siehst du die Werte. Und irgendwann hörst du auf, die Anzeigen zu schalten, dann sind die Werte irgendwann weg. Ich glaube, so nach 3 Wochen oder so war das bei mir. Und dann schaltest du mal wieder 1-2 Anzeigen. Vielleicht kommt da sogar noch ein Verkauf oder ein Kunde bei rum. Also
das ist ein ganz geringes
Budget. Das ist gar nicht mal so doof, das zu nutzen. Aber es gibt auch andere Tools, beispielsweise den KW-Finder. Das kostet dann irgendwie 29 Euro fest im Monat. Da musst du keine komischen Anzeigen schalten. Und da siehst du auch die Werte und teilweise sogar noch bessere Werte oder ausführlichere Werte. Das könnte ich auch empfehlen. Das finde ich auch cool, das Tool.
Das heißt, das erste Tool, was wir dann oder was du empfiehlst, ist Google, der Google Ads Keyword-Recherche, das Tool dafür. Wahrscheinlich, ne? Oder würdest du eher das andere, was du gerade sagtest, für 29 Euro?
Also wirklich empfehlen kann ich eigentlich nichts, weil ich da nicht aktiv mit arbeite. Da müsste man jetzt einen SEO fragen und ja, einfach erörtern, so was ist das beste Tool, und da gibt es sicherlich auch noch viele andere, die man nutzen könnte, um irgendwie Keywords rauszufinden. Also wie gesagt, ich mache das nicht so aktiv und deswegen ist das da ein bisschen schwierig jetzt zu empfehlen, aber ich kann es für den ersten Schritt oder eben aus der eigenen Erfahrung heraus sagen, dass Google Ads nicht schlecht ist, um irgendwie mal überflächlich so einen Eindruck zu bekommen, und eben auch der KW-Finder.
Es gibt ja auch diese ähnliche Keywords-Funktion bei Google, wo du dann dir was vorschlagen lassen kannst. Ich glaube, das ist halt das Interessante am Anfang. Es geht, glaube ich, gar nicht so darum, also klar ist es auch wichtig zu wissen, wie, was für ein Suchvolumen steht da eigentlich hinter, aber du willst ja auch erstmal überhaupt eine Idee dafür bekommen, was Leute eigentlich sonst so suchen.
Neben und dann kannst du halt auch die wirklich kostenlosen und ohne Anmeldungen Maßnahmen machen, wie zum Beispiel Google Suggest oder Google Trends oder irgendwie so etwas. Das sind dann wiederum alles Tools, da kannst du einfach so rein, meines Wissens nach auch wieder, und herausfinden, was wird zum Beispiel im Zusammenhang mit Textern gesucht, dass die Leute nicht einfach nur Texte eingeben, sondern eben halt noch ein Wort irgendwie dahinter, so was könnten das für Wörter sein, und auch da halt wieder so Perspektiven finden, gucken, was interessiert die Leute tatsächlich, wo kann ich auf meiner Website drauf eingehen.
Ja, genau, also dann verlinken wir einfach mal dieses Google Keyword-Tool.
Ja,
dann hat, ne, dass wir den Hörern so ein bisschen eine Ressourcensammlung mit an die Hand geben, was sie benutzen können.
Ich glaube, direkt verlinken ist sowieso schwierig. Ich glaube, du musst über Google AdWords reingehen.
Kann sein, also einfach ansonsten so ein Hilfeartikel von Google, wie man das benutzt, geht ja auch. Hauptsache, dass das Tool einmal in den Shownotes ist. Und dann hattest du gesagt, okay, wenn ich jetzt das Keyword habe, dann machst du erstmal so eine WDF-IDF-Analyse, ne?
Genau, das passiert dann mit technischen Tools. Ich nutze dafür Karlscore zum Beispiel. Das ist dann das, die technische Suite quasi von dem Karl Kratz, den ich eben schon genannt habe. Und da, ja, da kannst du einfach das Content-Tool benutzen. Das habe ich auf meiner Website mal ausführlicher beschrieben. Da gibst du im Grunde einfach nur dieses Fokus-Keyword ein und kannst auf der linken Seite runterschreiben, kannst auf der rechten Seite analysieren und eben halt auch dann analysieren diese ganzen beweisführenden Begriffe, so nennt sich das dann. Die auf anderen Websites vorkommen, die du in deinem Text verbauen solltest. Und dann springen da halt die ganzen Punkte nach oben, je öfter du diese Wörter benutzt. Und ja, am Ende bist du dann zufrieden und probierst es aus. Und dann optimierst du auch, wie gesagt, immer weiter.
Okay, willst du sonst noch mal was zum Preislichen sagen bei dem Tool?
Ja, bei dem Tool, was ich nutze, das kostet 180 Euro im Monat netto. Es sei denn, man entscheidet sich mal für 3 Monate oder auch 6 Monate, dann wird es ein bisschen günstiger.
Das aber ist ja dann schon ein Profi-Werkzeug dann wirklich, ne?
Ja, das ist ein Profi-Werkzeug und ich glaube, denke ich auch, also ich glaube auch, dass die Leute damit am Anfang vielleicht noch ein bisschen überfordert sind, und es geht halt wirklich erstmal nur ganz rudimentär darum, was sind die ganz gewöhnlichen Keywords, nach denen die Leute suchen und auf die ich meine Website optimieren kann. Da muss jetzt noch keine Raketentechnik stattfinden am ersten Schritt. Das kommt dann irgendwann später, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt schon mal ein ganz gutes Grundranking irgendwie aufgebaut und jetzt geht es darum, wie kann ich das jetzt an die Spitze treiben, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann würde ich sagen, dann schaut doch mal nach einfach generell WDF, IDF. Es gibt auf jeden Fall diese Website, da habe ich das letztes Mal ausprobiert. Da kann man einfach den Text reinpasten oder man kann auch eine Webseite direkt, glaube ich, einfach eingeben und das Keyword, und dann zeigt er dir das irgendwie an. Oder ich würde behaupten, es gibt auch WordPress-Plugins, die das in Echtzeit beim Schreiben da wahrscheinlich auch analysieren, dass man das da drin gucken kann. Ist natürlich dann nicht so erweitert wie dein Tipp jetzt, aber die, damit, ich denke mal, wenn, gerade wenn Freelancer jetzt gerade starten und ihre Webseite aufsetzen, wollen sie erstmal eine Lösung, die möglichst preisgünstig ist, ne? Die,
ja, möglichst preisgünstig und möglichst einfach vor allen Dingen, ja. Und wie gesagt, keine Raketentechnik, also das soll jetzt erstmal nur für den allerersten Schritt genügen und da sind halt Google Ads, KW-Finder, was wir eben besprochen haben, wirklich gut für. Und da braucht es auch noch keine sonderlichen WDF-IDF-Sachen vielleicht. Das kommt, wie gesagt, alles erst später.
Das heißt im Prinzip, um das jetzt nochmal so übersichtlich zu machen, Schritt 1 wäre Recherche der Keywords, dann die Analyse und dann, also auf Basis dessen, da kommen ja dann auch wieder andere Keywords raus, schreibt man dann die Texte. Und der dritte Schritt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wäre doch dann wahrscheinlich einfach zu überwachen und zu schauen, wie performt diese Variante jetzt und wo kann man optimieren, oder?
Ja, ganz genau. So sieht's aus. Und wo kann man optimieren? Da gehst du dann vielleicht sogar noch rein mit AB-Testing. Das ist dann das Nonplusultra. Mhm. Aber auch wieder so ein Teil musst du es wirklich ganz am Anfang schon machen oder irgendwie erst im späteren Verlauf. Mhm. Ich selber mache das auch in einer eher rudimentären Version noch, indem ich einfach von Woche zu Woche immer mal andere Sachen ausprobiere und dann gucke, wie sich das mit den Anfragen und mit den Seitenzugriffen verhält. Mhm. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Link auf meiner Webseite irgendwie tracke und gucke, wie viele Leute klicken da jetzt drauf oder weiter oben oder weiter unten. Du kannst natürlich auch eine total technische Lösung aufsetzen, wo das dann automatisch läuft. Du hast zwei wirklich verschiedene Versionen von der Seite und die Leute klicken drauf und kriegen entweder Version 1 oder Version 2 zu sehen. Mhm. Und dann kannst du die beiden Versionen gegeneinander ausspielen quasi und am Ende sagen, okay, die eine hat besser funktioniert, dann nehme ich mir die jetzt vor und schreibe dann wieder eine zweite Version, die so ein bisschen der entspricht. Und dann gehst du immer eine Ebene tiefer. Das ist, wie gesagt, dann auch wieder die extrem zeitkritische Variante, weil du da echt viel Zeit reinstecken kannst. Es ist extrem lohnenswert. Ich bin selber noch nicht an dem Schritt. Das wird aber auch demnächst, denke ich mal, kommen.
Ja, das kennt man auch aus dem UX-Design, ne? Dass man dann Designs AB testet und guckt, was sind die, also, oder auch gerade bei Landingpages, wo sind die Nutzer eher geneigt, dann die Conversion auszulösen und was funktioniert einfach besser.
Ja, genau. Also da geht das eben halt in die Textebene rein, jetzt bei mir. Das geht aber genauso in die Farbe von Buttons rein oder weiß ich welche Designelemente. Das ist halt wirklich sehr umfassendes Feld für alle, die irgendwie daran beteiligt sind an der Webseite. Mhm.
Wie überwachst du denn die Platzierung? Gehst du dann da immer hin und googelst deinen Namen oder deine Keywords oder hast du da irgendwie eine smartere Lösung für?
Nein, also ich nutze ein Keyword-Tool, was auch mit in der Suite drin ist, die ich eben genannt habe. Mhm. Und habe da zwei Sets drin angelegt, das heißt einmal ein Set für ganz Deutschland, einmal ein Set für nur Hamburg und dann wird mir da im Grunde für jedes einzelne Keyword einmal für die Bing-Suche, wo auch dann Ecosia zum Beispiel mit dranhängt, jemand für die Google-Suche, Mobil und Desktop, die einzelnen Platzierungen angezeigt pro Keyword und auch wie sich das in den letzten Tagen so entwickelt hat. Und ich kann dann noch dazu sehen, wie generell die Rankings aussehen, also welche Seiten vor und hinter mir sind. Und dann kann ich auch natürlich nochmal auf die Seiten raufgehen und schauen, okay, was haben die vielleicht gemacht, was ich nochmal adaptieren könnte in einer anderen Version oder in der gleichen Version oder was auch immer. Ja, so sieht's aus. Und das Tool ist halt schon ziemlich hilfreich. Aber es gibt zum Beispiel auch SEObility, meine ich. Mhm. Das kostet vielleicht nochmal 20, 30 im Monat, bin ich der Meinung. Das ist schon länger her, dass ich das mal benutzt habe. Mhm. Und da kannst du genauso Sets anlegen und auch die lokale Suche überwachen. Da hast du genauso diese Platzierungsentwicklung und so weiter. Also das ist dann auch wieder ein schönes Tool für die Leute, die gerade so ein bisschen anfangen mit SEO und mit der Website.
Okay.
Eike, gibt es Tipps, um lokal besser gefunden zu werden? Also oft optimiert man ja deutschlandweit oder generell contenttechnisch, aber wo sind die Tricks, um in seiner Hood gefunden zu werden?
In seiner Hood.
In seiner Hood ist gut. Was gibt es für Tricks? Also das ist eine schwierige Frage, weil im Grunde sollst du bei der ganzen Suchmaschinenoptimierungsgeschichte nicht tricksen. Bei Tricksen, das ist halt immer so hinterlistig. Du willst irgendwie die Suchmaschine dazu bringen, dich besser zu ranken. Und eigentlich ist es eher so, dass du Sachen machst, dass du Maßnahmen unternimmst und die Suchmaschine das gut findet und dich deswegen besser rankt. Also diese umgedrehte Perspektive zu haben, diese umgedrehte Sicht auf das Ganze. Und dementsprechend ist das schwierig, davon Tricks zu sprechen. Du musst einfach nur eigentlich die Technik im Griff haben, also wie du es machst, das Handwerk vielmehr. Und da immer besser werden und einfach Sachen ausprobieren. Das ist im Grunde schon alles. Und natürlich dann irgendwie auch diese Grundmaßnahmen, will ich das mal nennen, für Suchmaschinenoptimierung beachten, heißt, gute Textstruktur zu haben, auch gewisse Passagen fett zu markieren und so weiter. Das geht dann auch wieder so ein bisschen 1:1 mit der Conversion-Optimierung der Texte.
Ja, so auch sowas wie Ladezeiten sind wichtig, ne? Also und auch Google, also Optimierung von Mobilgeräte. Ich habe gesehen, Google hat ja auch so ein eigenes Speedtest-Tool oder so. Das können wir sonst auch nochmal verlinken, vielleicht.
Und ich von dem Speedtest-Tool weiß ich nichts, aber zumindest weiß ich, dass mobile Websites gerade jetzt in der Zeit, wo einfach die mobile Website immer wichtiger wird, schon priorisiert sind. Also wenn du in der mobilen Suche keine mobile Website hast, dann bist du verloren, dann wirst du nicht gerankt. Und deswegen ist das wirklich ein wichtiger Faktor. Die Ladezeit genauso. Also keiner möchte irgendwie in der U-Bahn sitzen, dann 5 Sekunden oder 10 Sekunden warten, bis die Website endlich mal fertig ist. Dementsprechend Ladezeit unbedingt optimieren, kleine Bilder verwenden, komprimieren und so weiter und suchmaschinenfreundlich programmieren. Aber da ist das eben halt auch nicht mehr im Textbereich, sondern da ist dann der Entwickler gefragt oder das WordPress-System. Wenn man da so eine fertige Website hat, dann ist in der Regel schon viel gemacht für eine schnelle Ladezeit. Und wenn man dann eben halt die vernünftigen Bilder hochlädt, die jetzt keine Dateigröße von 5 Megabyte oder sonst was haben, dann sollte das eigentlich klar gehen. Also ja, so also Bilder zum Beispiel im 100 bis 200 KB-Bereich, das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Zumindest auch wieder aus meiner Erfahrung. Ich habe das auf meiner Website so in der Größe. Und ja, das wirkt sich schon positiv aus dann.
Also alle Leute mit den 4K-Vorstellungsvideos dürfen jetzt sich ranmachen. Genau.
Richtig. Gegebenenfalls die einfache, aber effektive Lösung, das über Streaming-Portale einzubinden. Klar ist so eine Datenschutzgeschichte, weil die, also gerade YouTube jetzt ja nicht unbedingt datenschutztechnisch so, ich will dazu nichts sagen.
Aber anderes das Thema. Ist ja
gemeinhin bekannt.
Ja.
Und da muss man natürlich ein bisschen was beachten in der Datenschutzerklärung, wenn man solche Sachen unternimmt. Ansonsten das 4K-Video am besten irgendwie auf ein geringes Datenvolumen reduzieren.
Ja, so ein paar Sachen vielleicht, weil du ja gerade sagtest, das Technische ist nicht so dein Background, also klar, du bist halt Texter. So ein paar Sachen, die ich vielleicht noch dazu geben kann, aus technischer Sicht. Alttexte ist, glaube ich, allgemein bekannt, das ist jetzt nicht so technisch, dass man den Bildern so einen Alternativtext immer gibt, damit Google auch irgendwie weiß, was auf dem Bild ist. Kann man ja bei WordPress auch direkt im Frontend tun. Ansonsten halt dem Programmierer sagen, dass er das machen soll. Dann gibt es, glaube ich, für WordPress dieses Plugin, das heißt OptiMole, also so wie Maulwurf quasi. Da kannst du direkt sagen, hier komprimier das CSS, komprimier das JavaScript. Übersetzt heißt das, mach alle Ressourcen, die auf der Webseite verwendet werden, möglichst komprimiert und klein, damit die eben keine endlos langen Ladezeiten verursachen. Ich habe das auch letztens mal ausprobiert für unseren Blog bei Goodlands und habe dieses Speedtest-Tool, deswegen, das war jetzt gerade sehr aktuell, ausprobiert und habe dann gemerkt, oh, wir haben ein relativ schlechtes Ranking dort. Und da das WordPress getrieben ist, der Blog, habe ich dann einfach mal geguckt, was es so gibt und dieses OptiMole, das kann eben auch direkt die Bilder komprimieren, die man einbindet. Das heißt, man muss das gar nicht alles von Hand machen, sondern der macht das für dich. Und dann war die Ladezeit wirklich deutlich verringert. Und wir sind jetzt, glaube ich, sowohl beim Podcast als auch bei Google, beim Goodlands-Blog im Bereich, weiß ich nicht, 90% oder sowas. Also gute Ladezeit auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird Google dieses, was sie da im Speedtest quasi rausgeben an Daten, auch intern halt verwenden, um zu ranken, okay, ist die Website schnell oder nicht und sollen wir die ausliefern oder nicht. Also könnt mir gut vorstellen, dass das halt ein guter Indikator ist, ob man auf dem richtigen Weg ist, was das angeht.
Das würde ich auch sagen, ja. Und da kannst du jetzt auch nochmal reingehen in die technische Content-Optimierung, was ich eben nur so ein bisschen angerissen habe, dass du sagst, ja, okay, ich mache ja nicht nur die ganze On-Site-Geschichte, indem ich Texte für die Website direkt schreibe, sondern ich möchte auch in der Suchmaschine vernünftig auftauchen. Das heißt, du brauchst dann irgendwie Meta-Title und Meta-Description. Mhm. Meta-Title ist wiederum wichtig fürs Ranking, die Description eher weniger. Dann machst du auch noch ein bisschen OpenGraph-Geschichte und Twitter-Card. Das heißt dann im Grunde das Gleiche nochmal, also so ein Title und Description, nur für die sozialen Netzwerke, wenn jemand dann die Website teilt.
Genau.
Dass du dann bestimmen kannst oder kontrollieren kannst, welche Texte da stehen, damit das besser geklickt wird. Mhm. Dann kannst du auch noch strukturierte Daten machen mit JSON-LD. Das wird dann schon wieder ein bisschen komplexer. Aber da muss man sich einfach nur mal einen Nachmittag reinfuchsen oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag reinfuchsen. und sich angucken, wie die Struktur aussieht und wie die Befehle aussehen, dann geht das eigentlich auch. Ich habe das mal so am Wochenende gemacht, und das war jetzt nicht so schwer, aber es schreckt halt erstmal ab, weil das so eine ganz komische Codesprache ist, die man noch nicht vorher gesehen hat.
JSON-LD sollen sich die Leute angucken, oder was?
Genau, JSON-LD. Auch da gibt es aber Portale, so Generatoren,
Ja.
die ganz cool sind. Ich habe jetzt gerade keins im Kopf, aber
Bestimmt auch WordPress-Plugins. Immer
einfach
nach
mal
Plugins gucken.
googeln, wo wir schon mal im Thema sind.
Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel, wir verwenden für WordPress dieses Yoast-Plugin. Das kennst du bestimmt auch, oder? Das
Ja,
ist.
absolut. Es ist auch eine gute Sache für WordPress-Websites, einfach rauszufinden, wie gut die jetzt in SEO-Grundlagen schon mal ist. Ich persönlich finde das immer noch ein bisschen zu viel Keyword-Density.
Ja.
Also klassisches SEO und wenig WDF, IDF, eigentlich gar nichts. Aber es gibt einen Grundüberblick. Und wenn man dann das noch mit anderen Tools ergänzt, kriegt man schon eine bessere Sicht auf alles.
Ja, also zum Beispiel dieses WDF, IDF finde ich halt super spannend. Hab ich auch letztens erst in einem Fachartikel gelesen, dass das halt relevanter ist oder dass das jetzt sozusagen modernere Form von SEO ist und habe davon vorher auch noch nie gehört und fand es aber sehr schlüssig. Also hattest du ja schon erklärt, ne, dass die Keywords der gut rankenden Seiten analysiert werden und dann halt geguckt werden. Bei mir kam dann teilweise auch einfach, naja, der Name irgendwie des hochrankenden Konkurrenten war halt dann irgendwie ein Keyword. So. Und das verwendest du dann logischerweise nicht auf deiner Seite, aber kann man ja so ein bisschen filtern dann, ne, was.
Ja, also du musst halt immer das verwenden, was relevant ist für dich selber. Das bringt halt nichts, wenn die Leute nach irgendwas suchen und dann auf deine Seite kommen und feststellen, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich gesucht habe. Das ist sogar noch negativ für dich, weil du einfach die hohe Bounce Rate dann hast und eine kurze Verweildauer. Und das sind beides Indikatoren für eher schlechtere Rankings. Das heißt, damit stellt man sich selber ein Bein. Und ja, in der Keyword-Recherche ist wirklich darauf zu achten, dass das Keywords sind, die du sinnvollerweise bedienst und nicht einfach nur so, weil die ein hohes Suchvolumen haben. Und generell ist auch nicht alles Keywords, sondern es ist immer der Nutzer im Mittelpunkt. Und das, was er sucht und das, was er will, wenn jemand nach einem Texter in Hamburg sucht, dann ist das sehr wahrscheinlich ja, eine potenzielle Conversion für mich. Aber wenn der irgendwie nach Texte schreiben, was weiß ich, was sucht, dann vielleicht eher nicht. Und dann muss ich vorsichtig sein, ob ich das jetzt als Keyword für mich nehme und dann mich darauf optimiere, um nachher festzustellen, dass es irgendwie nicht so geil ist.
Merkt Google
Oder
dann
ob ich
ja
es
auch
einfach
einfach,
sein
ne?
lasse und mich dafür dann auf mein wirklich Hauptkeyword mich fokussiere.
Das merkt Google dann ja auch, wenn die Verweildauer gering ist. Das war nicht so das gute Ergebnis für dieses Keyword dann war, ne? Selbst wenn du das darauf so gut optimierst, dann wird Google ja merken irgendwann, okay, die Benutzer springen relativ gut ab von dieser Webseite.
Ja,
Dann rankt man das nicht.
ganz
Also,
genau. Also du hast halt immer diesen Faktor Relevanz. Und
ja.
wenn du die Relevanz nicht bieten kannst, dabei geht es ja auch um WDF, IDF dann, zu beweisen einer Suchmaschine, dass du relevant bist zu diesem Fokus-Keywords, auf das du gerade optimierst. So, einmal mal kurz zusammengestottert. Und deswegen ist es immer die Relevanz im Mittelpunkt. Und auch da eben halt, wie gesagt, die Keywords, die müssen passen. Optimiert nicht auf irgendwas, nur weil das ein hohes Suchvolumen hat. Das ist Quatsch.
Hast du mal bei dir überprüft über Analytics oder andere Tools, wie die Verweildauer so ist im Durchschnitt? Weißt du da ungefähre Zahlen?
Ja, ich gucke täglich rein. Ich habe jetzt nur die Werte von heute vergessen. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist die Verweildauer bei circa einer Minute 30 bis 2 Minuten so im Durchschnitt. Und die Absprungrate ist irgendwo zwischen 30 und 45% aktuell.
Das ist aber
Was
gut,
schon
ne? Das ist
ziemlich
gut,
gut ist. Also
ja.
man sagt, so unter 20% Bounce Rate kommt man eigentlich gar nicht, weil es immer Leute gibt, die von der Seite wieder runterspringen.
Ja.
Aber sie sollte auch nicht höher als 60, 70% sein, weil
Nee,
dann
klar.
sind wir dann irgendwie im kritischen Bereich und dann sind das irgendwie 2 Drittel der Leute, die wieder abhauen. Das ist dann kein gutes Zeichen. Genau, und dementsprechend, also ich bin mit meiner Verweildauer sehr zufrieden und auch mit der Bounce Rate. Dennoch optimiere ich halt immer weiter und ich sehe halt auch in den Maßnahmen, die ich mache, okay, das hat jetzt irgendwie doch die Werte verschlechtert, die Verweildauer ist nicht mehr ganz so hoch. Zum Beispiel hat die Verweildauer zugelegt, als ich das Video auf die Website packte, das ist klar, weil sich die Leute vermehrt das Video angucken.
Ja, das habe ich gesehen. Das ist ein schönes Video geworden übrigens.
Dankeschön. War auch einfach ein Versuch. Und einfach mal auszuprobieren, so wie ist denn das, irgendwie in so ein Video zu machen. Aber ich kann das auch empfehlen, wenn man mal so ein bisschen Budget frei machen möchte für ein wirklich gutes Video oder einfach eine kreative Idee hat für ein Low-Budget-Video, was dann auch richtig geil ist. Auf jeden Fall machen. Das wirkt sich gut aus und ja, kann ich gut empfehlen. So.
Hat sich danach, also hast du irgendeinen Unterschied gemerkt? Seitdem du das auf der Webseite hast, bekommst du mehr Anfragen? Ist irgendwas anders? Also die Verweildauer logischerweise, aber.
Die Verweildauer ist im ersten Schritt höher geworden und hält sich auch konstant höher. Jedoch hat sich bei den Anfragen, finde ich, nichts verändert. Das ist ja aber auch schwer zu beurteilen, weil ich das Video zusammen mit vielen anderen neuen Texten auf die Website gepackt habe und so weiter. Okay. Also die Anfragen haben seitdem schon zugenommen, aber ich kann das nicht auf ein Video zurückführen. Das ist, ja, leider habe ich das Video nicht alleinstehend hochgeladen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber so wie sich das mit den Anfragen verhält, bin ich schon sehr zufrieden.
Wir hatten im Vorgespräch schon mal ein bisschen über Backlinks gesprochen, weil das ist ja eigentlich nicht so dein Thema. Aber dabei kam, also das nur um kurz zu erklären für die Hörer, die das nicht wissen. Also Backlinks sind einfach Links auf die eigene Website von anderen Seiten. Und du hattest ja gesagt, also klar, das ist im SEO, spielt eine Rolle, das wissen die meisten. Und du hattest einen ganz witzigen Tipp oder ja, Hack kann man es ja was nennen, den du benutzt.
Da sind wir wieder in der Trickserei drin.
Ja, wir können das auch anders nennen, wenn das Gefühl dadurch besser wird.
Nein, das sage ich jetzt auch einfach mal so. Also es ist natürlich nett, wenn man sich mit Kunden gut versteht und irgendwie einen freundschaftlichen Draht hat und sie dann einfach mal so durch die Blume fragt, ob man nicht in deren Impressum irgendwie mal drin stehen darf oder vielleicht sogar im Seitenfutter unten, um dann einen Backlink zur eigenen Website zu haben. Das ist, ja, es kommt auf die Website drauf an. Das kann manchmal halt richtig geil sein, wenn du jetzt irgendwie, ich selber mache viel im Bereich Finanzen und schreibe da viele Ratgeber und so. Und wenn du dann auf so einer Finanzseite einen Text geschrieben hast und dann einen Backlink kriegst, dann ist das natürlich richtig cool, weil potenziell unter den Lesern auch solche Leute sind, die selber irgendwie Portale betreiben oder Unterstützung beim Schreiben brauchen oder irgendwie sowas. Wenn das jetzt aber Unternehmen XY ist, was eigentlich nicht so richtig in Verbindung mit mir persönlich steht, dann man kann es auch machen, dann ist immer noch der technische Backlink da, der irgendwie vielleicht positiv bewertet wird. Aber so für die Kundensuche ist das dann nicht mehr so relevant. Das ist zumindest auch da wieder so rudimentär von mir persönlich dieser Ansatz. Ich konzentriere mich wirklich zu 90% auf meine Inhalte und weniger auf das operative SEO-Tagesgeschäft irgendwie mit Backlinks und so. Wobei ich auch mal eine Zeit lang Gastartikel geschrieben habe. Auch das ist eine nette Variante, einfach auf Portale wie T3N zum Beispiel zuzugehen und mal nachzufragen, kann ich nicht dieses Thema einfach mal betexten? Kann ich da nicht einfach mal einen Artikel zuschreiben, was euren Lesern weiterhilft? Und dann kann ich mich vielleicht auch als Autor da irgendwie verlinken. Das habe ich zweimal bei T3N gemacht, das habe ich auch bei anderen Portalen wie deutsche Startups gemacht oder so. Und auch das ist eine Maßnahme, also das sind so die zwei Tipps, die ich mal beim Backlinken irgendwie verwendet habe. Ansonsten nehme ich aber einen Backlink eher als Geschenk an, wenn wirklich jemand mich proaktiv mal auf seiner Seite verlinkt und mich dementsprechend weiterempfiehlt. Das ist ja eigentlich auch die Grundphilosophie des Linkaufbaus, dass man sich eigentlich gegenseitig empfiehlt und dass man nicht irgendwie technische Interessen oder Ranking-Interessen in den Vordergrund stellt.
Nee, genau, also das straft Google ja auch ab, wenn die merken, dass du da einfach dich irgendwie in so eine Backlink-Schleudern quasi mit begibst. Das kannst du ja auch kaufen, sowas.
Das ist dann richtig übel. Also da frage ich mich auch nach wie vor, wie Leute auf die Idee kommen, dass das mal was bringen könnte. Es bringt de facto gar nichts mehr. Also qualitativer Linkaufbau ist wichtiger denn je.
Ja, ich meine, also Interviews. Hier, ja?
Für alle WordPress-Nutzer vielleicht nochmal als kleinen Funktionsumfangstipp. WordPress-App bietet die Funktion quasi von anderen WordPress-Seiten Backlinks zu dir quasi eine Art Benachrichtigung zukommen zu lassen. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt bei einem Blog, dass ich dann eine E-Mail bekommen habe, dass ein bestimmter Blog-Eintrag von mir woanders verlinkt wurde. Fand ich eigentlich ganz geil.
Okay, ja, das hört sich nett an. Das müssen wir uns jetzt nochmal im Detail anschauen, inwieweit das technisch jetzt irgendwie eine Relevanz hat.
Ich glaube, die
Für den
SEO-Relevanz
Einkauf.
hat es nicht, ne? Es ist eher nur, dass du Bescheid
Das
weißt,
ist
dass
eher eine
du, genau.
Notification-Sache, ne? Also, dass man einfach Bescheid weiß, hey, das passiert so um dich herum, gerade in der Bubble
Genau,
sozusagen.
richtig. Man kann auch schön nachschauen eben so, ah, okay, da hat eben vielleicht auch nochmal den Blogpost selbst nochmal irgendwo posten, also den von dem anderen Anbieter, der dich verlinkt hat, das ruft dann vielleicht nochmal öfters den
Ja, ich meine, es
Backlink
ist ja
auf
auch
oder so.
relevant, wie du verlinkt wirst, ne? Also, es
Genau.
reicht ja nicht, dass dich jemand irgendwie als hier geht's zu Eike oder sowas verlinkt, sondern schöner wäre ja ein Backlink wie, keine Ahnung, Freelance-Texter Eike Kewitz oder so. Oder.
Ja, absolut. Wenn in einem Ankertext irgendwie ein Keyword vorkommt, was für mich relevant ist und was meine Seite
Ja.
dementsprechend pusht, dann kannst du halt auch wieder irgendwie dran ablesen, so okay, die Seite, die da gerade verlinkt wird, das passt zu dem Inhalt, das passt zu der Umgebung, in der der Link gerade platziert wird. Und das hat dann auch wirklich einen positiven Effekt. Das bringt rein gar nichts, wenn du einfach irgendwo den Link reinpackst, so völlig ohne Zusammenhang, völlig
Ja.
kontextlos, das bringt nichts. Also da muss man dann schon auf verschiedene Faktoren auch wieder achten. Aber das ist halt immer alles so ein Thema. Da kannst du eine eigene Podcast-Folge draus machen, weil das so ein Riesengebiet ist, so komplex eigentlich auch ist, wo du
Klar.
halt immer die Grundlagen so nennen kannst, aber eigentlich zählt da noch mehr zu.
Ja, das ist so ein bisschen ja eher so eine Observationsfolge. Wir gucken uns quasi an, was du gemacht hast. Mit dem, also wir wissen ja das Ergebnis davon und wir schauen uns in dieser Folge ein bisschen an, was hast du eigentlich gemacht, und dann kann man ja daraus so ein bisschen seine eigenen Schlüsse ziehen, was scheinbar gut funktioniert hat dafür, ne?
Genau,
Und
das ist aber auch immer so eine Sache, in der Suchmaschinenoptimierung, macht nicht einfach andere Leute nach, die in der Top 10 sind. Das habe ich
nee,
bei einem
klar.
Kunden von mir zum Beispiel gemacht, wo einfach der Wunsch war, hey, wir gucken uns mal die anderen Seiten an von meinen Konkurrenten. Ah, guck mal, die optimieren auf das und das Keyword und das machen wir jetzt auch so. Und dann sind wir aber am Ende überhaupt nicht durchgekommen. Wir sind immer irgendwie auf Seite 3 oder vielleicht auch mal 2 stecken geblieben, eher noch weiter unten. Und ja, das hält sich leider bis heute so. Das ist ein bisschen schade drum. Aber vielleicht hätte man da einfach nochmal gucken müssen, okay, was können wir anders machen? Was sind vielleicht Keywords, über die wir stattdessen einsteigen können? Ereignisbezogene Keywords meinetwegen, wo die Dienstleistung, die da angeboten wurde, unmittelbar dahinter steht. Und ja, eben nicht einfach die Dienstleistung an sich zu bewerben, so wie andere es machen. Und da den schlimmsten Keyword-optimierten Text da irgendwie reinschreiben, also Keyword Density dann immer noch, gutes
Ja.
Stichwort eigentlich, weil das bei manchen Branchen, bei manchen Unternehmen immer noch funktioniert, wo man sich die Seite anguckt und eigentlich sagt, boah, wie kann das funktionieren? Das geht ja überhaupt gar nicht. Das ist doch für keinen Nutzer der Welt jetzt gerade angenehm, auf dieser Seite zu sein.
Ja, das stimmt, dass man einfach überall dieses Keyword dann liest. Und ich habe gesehen übrigens, du hast heute deinen Blog geschlossen oder so, ne? Das
Ja.
schließt jetzt so ein bisschen an meine Frage an, würdest du denn empfehlen, einen Blog zu schreiben, einfach um Inhalte zu haben?
Ich würde das nur empfehlen, wenn das wirklich relevante Inhalte sind und wenn man die Zeit dafür hat, das zu pflegen. Ich persönlich habe diese Zeit nicht gehabt.
Hm.
Ich hätte mir auch inhaltlich noch ein paar mehr Sachen überlegen können, für die ich wiederum Zeit gebraucht hätte. Am Ende war das bei mir jetzt eher ein Schuss in den Ofen. Also ich habe es 1,5 Jahre gemacht. Ich habe dann letztendlich nur 15 Artikel rausgehauen. Hab damit zwar 30.000 Seitenaufrufe rund erzielt, das ist auch eine ganze Menge, finde ich, in
Immerhin,
der
ja.
Zeit und dafür, dass man das so das erste Mal jetzt gerade macht. Aber das hat mir keine Kunden gebracht, richtig effektiv.
Hast du dich denn gut platziert in den Artikeln? Also, dass der Leser auch wirklich über dich als Texter stolpert und nicht nur sozusagen sich das Wissen abholt und dann und tschüss?
Naja, klar, also da habe ich natürlich schon Conversion-Optimierung gemacht und ich habe im letzten Schritt, bevor ich jetzt den Blog geschlossen habe, halt auch geguckt, in einigen Artikeln, dass ich da nochmal eine richtige Box, eine CTI-Box installiere und die Leute direkt auf meine Website hole, um dass sie da vielleicht konvertieren am Ende. Aber das ja, hat sich irgendwie nicht so als erfolgreich herausgestellt und dementsprechend habe ich jetzt einfach gesagt, komm, ich mache vielleicht nochmal einzelne Unterseiten. Das ist jetzt so ein bisschen die Idee, die ich habe, um einfach nicht diese pflegebedürftigen Artikel zu haben, die du immer wieder eigentlich mal aktualisieren musst. Das sind am Ende alles Content-Leichen, die irgendwo im Keller liegen und dann gehst du mal alle paar Wochen irgendwie da runter, kalte Kellertreppe und zu posten, Content zu haben, der vielleicht irgendwo mal geteilt wird. Das werde ich jetzt in Zukunft nochmal anders machen. Ganz genau weiß ich jetzt noch nicht, wie ich es mache, aber auf jeden Fall mache ich keinen Blog mehr.
Okay. Auch ein interessanter Insight. Habe ich immer anders, also andersrum wahrgenommen, aber das ist wahrscheinlich auch einfach kein, das funktioniert nicht für jeden gleich gut und gleich schlecht so, ne?
Nee, genau. Es, bei mir hat das nicht so gut funktioniert. Es gibt aber auch Texter, die ich kenne, die einen Blog betreiben und die richtig gute Inhalte posten und die auch dementsprechend Kunden darüber gewinnen. Und da ist eben halt einfach der Faktor, ich will diese Leute nicht nachmachen. Ich will, wenn, dann irgendwas aus meiner eigenen Feder machen. Mhm. Und ja, da braucht man eben mal die Zeit für. Und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit ausgebucht ist, dann ist es mit der Zeit ein bisschen schwierig. Wobei ich mich darüber nicht beschweren möchte natürlich.
Nee, genau. Hast du grobe Statistiken, die du nennen kannst, wo du, also durch deine Platzierung, wie viele Anfragen du so im Monat bekommst durch diese Platzierung, die du hast?
Ich tracke jetzt nicht die einzelne Anfrage dahingehend, ob das über Google gekommen ist oder über andere Kanäle. Was man aber schon festhalten kann, ist, dass die, ja, ich sag mal, 5 bis 10 Anfragen im Monat, was eigentlich ist das schon ein bisschen viel. Also eher so, es sind 3 bis 5 bis 6 richtig gute Anfragen. Ja. Und davon ist die Hälfte irgendwie aus Weiterempfehlungen und die andere Hälfte aus Suchmaschinen. Ich habe auch in meinem Anfrageformular so ein kleines Feld drin stehen, wo dann nochmal nach der Quelle gefragt wird. Also wie ist der Mensch auf die Seite gekommen?
Ah, ja.
Hat er halt Google-Suche benutzt oder andere Suchmaschinen oder kannte er mich schon aus irgendeiner Konferenz oder wurde ich weiterempfohlen? Solche Sachen eben halt. Dann finde ich das zumindest auch nochmal genauer raus. Aber ich sage mal so, bei aller Suchmaschinenoptimierung, der Faktor der Weiterempfehlung ist immer noch am wichtigsten, auch für mich. Mhm. Ja, wenn die Leute mich jetzt auf einen Schlag nicht mehr weiterempfehlen würden, dann wäre schon ja, ein ganz guter Teil vom Umsatz weg und irgendwie auch ein ganz guter Teil der Anfragen, dann wird das schon ziemlich in Stocken kommen.
Aber ich meine, 5 bis 6 Anfragen sind im Freelancer-Kontext unglaublich viel, ne? Also wir reden
das,
ja auch.
Das kann ich eben überhaupt nicht einschätzen, weil ich da nie mit Freelancern drüber gesprochen habe, wie viel die jetzt irgendwie an Anfragen machen. Aber das kommt auch echt auf den Monat drauf an. Letzten Monat habe ich so gedacht, okay, jetzt ist vielleicht irgendwie gerade Sommerpause, auch mit der ganzen Hitze und so weiter. Jetzt sind da nicht so viele Anfragen gekommen, aber es gab immer mal auch Monate, gerade zum Jahresanfang war das so, da sind die Leute gekommen ohne Ende und da war ich dann irgendwie auf einen Schlag 2 Monate ausgebucht. Und ja, ja, das es schwankt.
Naja, ich meine, mit welcher Conversion Rate rechnest du? Also ich denke mal, bei relevanten Anfragen, die sind ja schon vorselektiert auf Relevanz, da wird ja wahrscheinlich ein überwiegender Teil zustande kommen, oder? Also von solchen Anfragen, es sei denn, du hast eben, bist ausgebucht oder es passt vielleicht irgendwie.
Ja, genau. Also, wenn die Leute auf mich zukommen, dann ist eigentlich immer die erste Frage so, was kostet mich das? Das habe ich jetzt in meinen häufig gestellten Fragen beantwortet. Ich nehme ja auch nicht gerade den kleinsten Stundensatz in Hamburg.
Nee.
Und dementsprechend, das steht alles auf der Website. Und wenn die Leute dann das nicht zahlen wollen, dann sind die da an der Stelle schon mal raus und dann fragen die mich auch gar nicht erst an. Ja. Wenn die mich aber anfragen, dann sage ich denen das nochmal, einfach nur als Vorsichtsmaßnahme oder ob das einfach nochmal schriftlich festzuhalten in dem individuellen Fall dann, weil ich ja ein Angebot schreiben muss. Und die andere Frage ist immer, wann kann ich anfangen? Ich bräuchte das eigentlich jetzt sofort. Das ist immer der typische Kunde, der jetzt ankommt und sagt, ich brauche das jetzt. Und zwar am besten bis vorgestern. Und dann sage ich halt, naja, ich bin eigentlich ausgebucht bis auf 1 Monat jetzt gerade. Wenn es eine ganz klitzekleine Sache ist, dann kann ich die vielleicht zwischenschieben. Ansonsten musst du leider so lange warten. Und dann gibt es eben einen Teil der Kunden, die das gut finden, dass ich das A, offen kommuniziere. Und B, zahlt das ja auch irgendwie auf mich ein, wenn ich ausgebucht bin, dann muss ich halt irgendwie auch so gut sein, wie die das jetzt gerade erwarten.
Ja, klar.
Und ja, so läppert sich das dann irgendwie und dann springt man im Grunde am Ende von einem Auftrag zum anderen, den man zum Teil 1 Monat vorher festgemacht hat mit dem Kunden.
Ich denke mal, das ist schon so ein bisschen, also es kommt immer auf die Branche drauf an, aber ich würde sagen, von den Anfragen her klingt das schon nach, also gerade weil du auch den Stundensatz auf der Seite hast, was ja schon mal echt ordentlich vorselektiert, klingt auf jeden Fall nach einer guten Zahl. Man müsste das jetzt vergleichen mit anderen, aber ich würde einfach mal mir rausnehmen zu behaupten, dass es ein sehr guter Wert ist, den du da erzielst.
Sehr gut. Aber da würde ich jetzt halt auch wieder sagen, mehr darf es nicht sein, weil dann wird halt die Endes halt nur noch höher. Ich weiß von einer anderen Texterin, die sehr, sehr gut ist und die auch immer wieder weiterempfohlen wird. Die hat mal irgendwann zwischendurch geschrieben. Christiane Sohn ist das übrigens, also für alle, die auch nochmal vielleicht auf die Website gucken möchten. Die hat irgendwann mal auf Facebook mitgeschrieben, von wegen, wenn du mich jetzt anfragst, dann musst du gerade mal bis September oder Oktober warten, dann könnte ich für dich anfangen. Warte aber bitte nicht bis September, um dann anzufragen, weil dann wird es wieder 3 Monate dauern. Also irgendwie so in diesem Kontext. Und das fand ich auch irre. Das hat mich halt auch so ein bisschen widergespiegelt, halt im kleineren Rahmen. Und ja, auch das kommuniziere ich jetzt mittlerweile offen auf der Webseite. Da ist jetzt noch eine Frage, wann kann ich anfangen? Und dann schreibe ich da halt rein, so genau in dem Stil. Ich bin eher ausgebucht, als dass ich frei bin. Und das wird wahrscheinlich so einen Monat dauern. Wenn es was Kleines ist, kann ich zwischenschieben. Ansonsten musst du leider so lange warten. Tut mir leid, ich kann da ja auch nicht zaubern. Ich bin halt auch nur ein Mensch, der irgendwie arbeitet. Und da versuche ich einfach immer offen, ehrlich und transparent zu sein. Das ist sowieso, glaube ich, der Wert, den man als Freelancer haben sollte. Vor allen Dingen dankbar zu sein, auch für alles, was an Anfragen reinkommt. Selbst wenn die Leute dann sagen, nee, das dauert mir zu lange, dann gehen sie wieder und dann sage ich aber trotzdem, okay, cool, aber danke, dass du dich gemeldet hast. Das bedeutet mir irgendwie viel. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Grundphilosophie, die du da haben solltest.
Da haben wir doch eigentlich auch schon das Thema für die 4. Folge. Nennen wir dann irgendwie wegen Reichtum geschlossen, was du machst, wenn du als Freelancer einfach zu viel Kohle verdienst.
Nächstes Jahr geht's, ja, schön, ne, finde ich gut. Ja. Und übernächstes Jahr dann Rente. So.
Genau, dann sprechen wir darüber, wie man in Rente geht als Freelancer, weil man einfach so viel Aufträge macht. Bei dir lohnt sich das ja schon fast, darüber nachzudenken, ob man eine Agentur gründet. Also ich meine, das Problem ist immer, dass der Standard natürlich beibehalten werden muss durch die Leute, die du dann anstellst. Aber letztlich, also wenn man so einen Überschuss hat, dann ist das ja schon ein legitimer Gedanke, wenn der nicht weggeht konstant.
Der Gedanke ist schon auch da gewesen. Ich habe das mal eine Zeit lang so verfolgt, den Gedanken. Habe auch mal geguckt, so bei anderen Freelance-Textern, habe da mal die einen oder anderen Text einfach eingekauft. Natürlich in Absprache mit dem Kunden, also auch da wieder transparent sein und nicht irgendwie das verschleiern.
Nee, klar.
Und ja, das hat gut funktioniert soweit, aber irgendwie konnte ich mir das nicht in groß vorstellen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich am Ende nur noch da sitze und irgendwie die Texter unter Kontrolle habe, dass die alle liefern und dass ich das dann alles korrigiere und an den Kunden rausschicke und im Grunde nur noch Projektmanagement mache, weil mir dieser ganze kreative Teil gefehlt hat. Und dann habe ich einfach für mich gesagt, okay, komm, das mit der Agentur ist zwar irgendwie ein schöner Gedanke, man könnte das alles groß machen, aber warum denn eigentlich? Was bringt es mir denn persönlich, wenn ich daran Spaß habe, einfach an einzelnen Projekten nacheinander zu arbeiten, mit dem Kunden im guten Verhältnis zu sein und so weiter und so fort, wenn man es einfach persönlich macht, anstelle irgendwie nur ein persönlicher Dienstleister zu sein, so ein Lieferant irgendwie, der da sitzt und Texte en masse raushaut. Da gibt es halt genug von und ich glaube, da positioniere ich mich immer noch am besten, indem ich sage, ich bin ich und das, was ich arbeite, ist meine Arbeit und dadurch zeichnet sich das auch in gewisser Maße aus.
Aber das ist eine sinnvolle und logische Erkenntnis. Also das ist einfach mal, also du kannst natürlich immer den sehr kapitalistischen Steigerungswachstumsansatz fahren, so dieses Startup-Ding ist ja letztlich nichts anderes, das muss immer größer und größer, aber als Freelancer bist du ja sehr bewusst Dienstleister in deinem Bereich, weil du eben den, also hoffentlich das magst, was du tust und ich glaube, in der Agentur geht das dann schon verloren, wenn du plötzlich nicht mehr diese Dienstleistung primär ausführst, sondern dann eigentlich ja plötzlich Geschäftsführer bist und nicht mehr unbedingt das machst, was du da...
Also ja, der Charakter, den ich jetzt gerade in meine Arbeit lege, der geht einfach komplett verloren. Das ist dann 0% Eike, sondern irgendwie 100% von jedem mal etwas. Und das finde ich einfach nicht schön, den Gedanken. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich vom einen oder anderen Kunden, ich glaube 2 oder 3 waren das jetzt, in letzter Zeit immer wieder gehört habe, so ja, ich bin gerade bei so einer Content-Agentur und ich bin da irgendwie überhaupt nicht zufrieden und so weiter und so fort, hat das dann alles erklärt und ich habe dann gesagt, okay, ja, das ist irgendwie alles nachvollziehbar, gut, dass du mir das alles so erzählst, hilft mir auch persönlich weiter und dann haben wir halt geguckt, okay, wie kann ich es besser machen, der hat jetzt natürlich ein riesen Volumen dann wiederum gefahren bei der Content-Agentur, klar, die haben auch das, konnten das Volumen ja auch abbilden. Und da musste ich dann wieder sehen, wie kann ich das denn persönlich abbilden? Und am Ende sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich die persönlich ein bisschen coache, was Texte schreiben betrifft, dass ich auch mal meinem einen oder anderen Text draufschaue, aber dass die hauptsächlich in-house schreiben. Und bei einem anderen Fall wiederum habe ich einfach eine andere Agentur beziehungsweise einen anderen Ansprechpartner vermittelt, der in diesem Agenturkonstrukt arbeitet, aber das sehr gut. Und ja, was daraus geworden ist, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht.
Okay.
Kommen wir, musst ja mittlerweile die Frage schon kennen, nachdem wir jetzt schon sehr lange hier quatschen, wie ich so gerade auf die Uhr sehe, kommen wir zu unserer Traditionsfrage.
Oha.
Kennst du, das wird jetzt für dich schwierig, weil also der eine Tipp, ja, der muss sich bei dir natürlich verändern, in den dritten besten Tipp für Freelancer, den du jedem mit auf den Weg geben würdest.
Ja, oh Gott. Also die Frage überrascht mich jedes Mal aufs Neue.
Die haut jeden um die Frage.
Der Fies ist natürlich, wenn du sie dreimal beantworten musst, du willst ja auch nicht dasselbe sagen.
Ja, oder genau.
Aber ja, immer in einem anderen Kontext. Also letztes Mal war das ja dieses Freelancer werden oder bei der ersten Folge war das das und dann war das ein anderer Tipp, als ich das heute geben würde. Also,
achso, der steht aber ohne Kontext, der Tipp. Also das ist schon allgemein. Ich meine, du kannst ihn im Kontext geben, aber allgemein ist schon, also
wir nehmen eigentlich schon allgemein.
Nee, also allgemein möchte ich jetzt gerade nicht machen. Ich mache jetzt mal den SEO-Tipp. Okay. Und ich glaube, der SEO-Tipp schlechthin ist eigentlich der, dass man immer den Nutzer im Mittelpunkt stellt und nicht irgendwelche Keywords, irgendwelche technischen Belange, nur um weiter nach vorne zu kommen. Es ist immer ein großes Ganzes, es ist niemals das eine und das andere. Und das ist eigentlich mein Tipp, das ist bei der Arbeit immer zu beherzigen. Was anderes könnte man als den einen Tipp gar nicht formulieren, weil das einfach so ist. Das kann man auch gar nicht wirklich... Da könnte ich jetzt wieder, weiß ich wie, ausholen. Das ist einfach so, konzentriert auf das große Ganze.
Akzeptieren, und jetzt,
Leute,
bitte.
Passt auf, folgendes Angebot an euch, weil ja der Nutzer im Vordergrund steht und wir in unserer Gruppe auch ganz viele Leute haben, die gegenseitig die Dienstleistung des anderen brauchen. Ihr optimiert eure Website, schreibt beherzigt alle Tipps von Eike und dann tretet ihr unserer Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch bei und dann postet ihr den Link dort mit dem Hinweis, dass ihr bitte... Also, dass ihr nach Feedback sucht und einfach mal die Leute, die sozusagen dort lesen, mal Feedback geben sollen, ob sie das alles schlüssig fanden, ob sie sich abgeholt gefühlt haben und was sie dazu meinen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, dass man die Website auch von den Leuten vorher mal testen lässt, die sie dann auch letztlich suchen oder finden sollen bei Google. Ne? Ja, Eike, neben deiner Webseite, die wir ja nun alle kennen, wo findet man dich denn sonst noch so?
Bei Facebook. Instagram bin ich ja mittlerweile, also nach der Flammen-Emoji-Aktion beim letzten Mal, das war ja gar nicht mal so schlimm, aber ich finde, Instagram entwickelt sich immer mehr zu einer Bot-Plattform, das habe ich letztes Mal schon gesagt und das ist gefühlt nochmal wieder schlimmer geworden.
Das ist
nicht mehr echt und authentisch dort, deswegen mache ich da ganz, ganz wenig nur noch und wer wirklich mit mir in Kontakt treten möchte, wer sich auch irgendwie dafür interessiert, was ich teile und warum ich das tue, der kann gerne auf Facebook mit mir in Verbindung treten, da freue ich mich drauf.
Nochmal kurz zur Historie. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Instagram immer mehr zur, keine Ahnung, liest du eigentlich Bücher über Meditation, Kommentar, Plattform verkommt, sowas in die Richtung. Und daraufhin haben wir gesagt, dann schreibt doch beim Eike alle mal Flammen-Emojis in die Kommentare, damit er bestärkt ist, dass seine Follower alle total real und das richtige Mindset haben und so. Und ja, ich dachte jetzt gerade, wir hätten dich jetzt von Instagram weggemobbt, aber
nein, das habt ihr nicht. Instagram hat mich von selber weggemobbt. Das war,
also, bin ich beruhigt.
Ja, absolut. Ihr seid da echt nicht dran schuld. Da gibt es noch viel, viel schlimmere Aktionen. Das war ja lustig. Ich habe mich dann über jeden Flammen-Emoji dann auch irgendwie gefreut. Dachte mir, okay, ja, der kommt vom Freelancer-Podcast. Ja.
Ich weiß gar nicht, habe es wirklich welche gemacht? Ich habe das gar nicht mehr so.
Oh ja, da haben welche. Wenn ihr das nochmal nachholen wollt, wir verlinken trotzdem Eikes Instagram-Account in den Shownotes, genauso wie alle anderen.
Ich kann sogar den Beitrag raussuchen eigentlich. Und den
irgendwo, das liegt ja überall, glaube ich. Einfach nochmal so ein Emoji drunter packen, dass er weiß, dass ihr seine Folge gehört habt und freut sich Eike, glaube ich, auch.
Und ihr markiert mich ja wahrscheinlich auch, wenn ihr das selber auf Instagram raushaut. Also ich mache das dann einfach mal auch da wieder ganz exklusiv, schaue ich mal bei Instagram rein und... Packt da einfach mal so ein Herzchen unter euren Post runter und vielleicht auch einen Kommentar.
Vielleicht, wenn du.
Wenn ich richtig gut drauf bin, dann mache ich auch einen Kommentar.
Aber eigentlich nicht, dass wir dann direkt eine Rechnung bekommen, ne?
Macht 6,50, das war gut, klar, genau.
Nein, also wirklich. Okay, also vor allem versuch auch dann nicht auf Instagram zu gehen, wenn du schlecht drauf bist, weil also so einen ganz schlechten Kommentar findest du auch mal nicht so gut an.
Nein, ich lade da nicht meinen Frust ab. Nee, ich komme zu Instagram und dann. Sehen wir, was
dran ist. Okay, Leute, um auf diese lange Folge jetzt noch den Deckel drauf zu machen, Links alle in den Shownotes. Wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, Freelancer-Kooperation und Austausch, die Gruppe von uns, die Facebook-Gruppe, wie gesagt, da gerne euer Portfolio teilen, wenn ihr der Meinung seid, das ist jetzt Feedback-bedürftig und da soll mal jemand drüber gucken, dann machen wir das alle gerne. Und ansonsten findet ihr Lukas und mein Kontakt auch in den Shownotes. Und wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr hier so ein bisschen Mehrwert rauszieht, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht, dort nach dem Freelancer-Podcast sucht, wenn ihr den nicht ohnehin da hört und dort eine Bewertung da lasst. Das würde uns helfen, im Algorithmus, wo wir jetzt hier schon bei Optimierung sind, weiter nach oben zu kommen. Ja, das war's für diese Woche. Danke nochmal, Eike, dass du hier warst.
Und, sehr gerne, hat mich gefreut. Danke, dass ich eingeladen wurde zum dritten Mal.
Viertes Mal wird bestimmt stattfinden, dann halt zum Thema wegen Reichtum geschlossen. Ne? Das machen wir.
Zu dem Thema will ich nicht sprechen.
Ah, komm, das verpacke ich noch ein bisschen anders. Und dann,
ja, anderes Clickbaiting, einfach anders, das passt schon.
Clickbait muss aber sein, auf jeden Fall. Das ist auch eine Form von Suchmaschinenoptimierung.
Ja, durchaus. Und dann klicken die ganzen Leute und dann denken die am Ende der Folge so, ja, okay, die haben ja tatsächlich recht gehabt. Das wäre dann mal das positive Clickbaiting. Es gibt ja genug Schrott.
Richtig. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao.
Servus.
Bis dann.